SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso einen schönen guten Tag. Mehr Schutz für Jüdinnen und Juden im Saarland. Dafür setzen sich ein Jahr nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel jetzt auch SPD und CDU im saarländischen Landtag ein. Schelte aus Berlin. Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht sein Schwarzbuch zur Steuergeldverschwendung, auch mit Fällen aus dem Saarland. Außerdem hat Fußballtrainer Jürgen Klopp heute für eine Sensation gesorgt. Seine Ankündigung, dass er als Fußballchef zu Red Bull geht, kommt nicht überall gut an.
SR Info.
Am Montag hat sich der Angriff der Hamas auf Israel zum ersten Mal gejährt. Heute hat der saarländische Landtag des Jahrestags gedacht. SPD und CDU hatten dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Mehr Schutz für jüdisches Leben im Saarland. Janik Böffel berichtet.
Es waren eindringliche Worte, intensive Schilderungen von diesem 7. Oktober und eine eindeutige Position über fast alle Parteigrenzen hinweg. Eine Position, die schon Landtagspräsidentin Heike Vincent deutlich machte.
Zur Wahrheit gehört auch, Hamas mag einen Krieg verlieren können. Israel kann das nicht. Dann hört es auf zu existieren, dann ist es von der Landkarte getilgt. Wir stehen an der Seite Israels, dessen Existenzrecht für uns nicht verhandelbar ist.
Der rote Faden zumindest bei SPD und CDU, die Solidarität mit Israel. Sie sei deutsche Staatsräson, betonte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerson. Und damit sei sie eben nicht nur ein Wort, sondern auch Grundlage dieses Landes.
Der deutsche Antisemitismus, gipfelnd in der Shoah, war die letzte, die unvergleichliche und unermessliche perverse Steigerung der Judenverfolgung in der Geschichte der Menschheit. Spätestens jetzt war klar, es muss einen jüdischen Staat Israel geben. Das ist notwendige und unabdingbare Voraussetzung für ein befreites, ein souveränes und ein freies Deutschland.
Zumindest darin eine klare Einigkeit zwischen den beiden großen Parteien. Die Folgen dieses Angriffs, nämlich die militärische Reaktion Israels und ihrer Opfer, blieb meist eine Ausführung am Rande. Denn es seien eben die Folgen dieses 7. Oktobers und der Position der Hamas, sagt Commerson.
Sie nimmt wissentlich in Kauf, dass noch mehr unschuldige Menschen sterben, indem sie Zivilisten als Schutzschilde missbraucht. Einerseits als Schutz vor der israelischen Armee, andererseits vor allem, um sich in der Weltöffentlichkeit als Opfer zu inszenieren.
Auch deshalb die Hoffnung auf einen schnellen Frieden in Nahost nur sehr zurückhaltend geäußert, auch im Bewusstsein, dass der Einfluss eines saarländischen Landtags da nicht allzu groß ist. Ganz ohne aktuelle politische Forderungen blieb es dann aber doch nicht, zumindest bei der CDU. Angesichts der 3200 antisemitischen Straftaten in Deutschland brauche es Handeln, betonte CDU-Fraktionschef Stefan Toscani. Handeln beim importierten Antisemitismus, bei Menschen, die nach Deutschland kommen.
Nie wieder, das ist mehr als ein Spruch. Unseren Worten müssen auch Taten folgen. Das bedeutet für uns als CDU konkret, nur wer sich klar zur Religionsfreiheit bekennt, nur wer sich glaubhaft zum Existenzrecht Israels bekennt, der darf die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen.
Und die AfD, die beiden anwesenden Abgeordneten, Landeschef Carsten Becker fehlte bei diesem Tagesordnungspunkt, waren zwar bei der Schweigeminute aufgestanden, aber wie Fraktionschef Josef Dörr ausführte, nicht nur für die Opfer des Hamas-Massakers.
Ich habe mich aber auch gestellt für alle die Opfer, die Zehntausende, die in der Zwischenzeit umgekommen sind. Und ich habe mich auch gestellt, dass am 29. September 1944 durch einen Bombenangriff auf die Zivilbevölkerung in Wemmetsweiler, in meinem Heimatdorf, 23 Menschen umgekommen sind.
Am Ende stimmte seine Fraktion dann auch nicht für den Antrag von SPD und CDU zur uneingeschränkten Solidarität mit Israel. Sie enthielt sich.
Seit dem 1. Juli hat Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft inne. Heute nun hat der ungarische Ministerpräsident Orbán in Straßburg die Schwerpunkte der ungarischen Ratspräsidentschaft vorgestellt. Und mit seinen Ideen sorgt er für ziemliche Aufruhr, nicht nur im Parlament. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ohnehin nicht gut auf Orbán zu sprechen und da ist sie offenbar nicht die Einzige, berichtet Thomas Spickhofen aus Straßburg.
This is not the Eurovision, eh? Ein antifaschistisches Kampflied auf der linken Seite des Parlaments und stehender Applaus auf der rechten. Nein, das ist nicht der Eurovision Song Contest, wie Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ganz richtig sagt, sondern das sind die Reaktionen im Europäischen Parlament in Straßburg nach einer halben Stunde Rede von Viktor Orban. Nur halb voll ist das Parlament an diesem Vormittag, die linke Seite deutlich spärlicher besetzt als die rechte, wo Orbans politische Freunde sitzen. Zwei Punkte hat sich der ungarische Premier dick ins Manuskript geschrieben. Wettbewerbsfähigkeit heißt der eine, die Produktivität müsse besser werden und Bürokratie abgebaut. Beim EU-Gipfel im November in Budapest will Orban einen gemeinsamen Beschluss zu mehr Wettbewerbsfähigkeit der EU finden. Lebhaft wird es erst im zweiten Teil, beim zweiten Stichwort, und das lautet Migration. Das europäische Asylsystem funktioniere nicht mehr, sagt Orban. Die Mitgliedsländer mit einer EU-Außengrenze stünden unter einer besonderen Belastung und bräuchten mehr europäische Unterstützung. Unruhe und Zwischenrufe dann, als Orban behauptet, die illegale Migration führe zu Antisemitismus und Homophobie.
Az Antiszemitizmus, a nők elleni erőszakot és a homofóbia erősödését eredményezte. Ha tetszik ez önöknek, hanem ezek a tények.
Wie angespannt das Verhältnis zu Brüssel ist, lässt sich an der Antwort von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erkennen. Sie hält Orban eine protektionistische Wirtschaftspolitik und mangelnde wirtschaftliche Attraktivität seines Landes vor, vor allem aber seine Nähe zu Putin und seine fehlende Unterstützung der Ukraine. Es gebe immer noch Leute, die die Überfallenen für den Krieg verantwortlich machen, nicht den, der überfallen habe, sagt von der Leyen. Und mit Blick auf Einreiseerleichterungen Ungarns für Staatsbürger aus Russland und Belarus. Wie kann es sein, dass eine ungarische Regierung russische Staatsangehörige in unsere Europäische Union einlädt, ohne zusätzliche Sicherheitsprüfungen? Hart geht auch Manfred Weber mit Orban ins Gericht, der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion. Der gehörten Orbans Fidesz-Leute sogar mal an. Jetzt sitzt Orbans innenpolitische Konkurrenz in Webers Fraktion. Die Reise Orbans nach Kiew, Moskau, Peking und Washington sei nie eine Friedensmission gewesen, ruft Weber Orban zu.
Your trip was never a peace mission. It was a big propaganda show for the autocrats.
Es war eine große Propagandashow für die Autokraten und jene, die unsere Art zu leben ablehnen. Vor dem Plenarsaal im Straßburger Parlamentsgebäude hatten mehrere Abgeordnete gegen Orban protestiert. Im Saal selbst kam es zu keinen weiteren Aktionen, abgesehen von dem harten politischen Schlagabtausch.
Aus dem EU-Parlament in Straßburg war das Thomas Spickhofen. Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen, das ist ein Problem, mit dem sich Arbeitsmarktforscher und die Politik immer wieder herumschlagen. Denn wenn mehr Bezieherinnen und Bezieher von staatlichen Leistungen für sich selber sorgen könnten, dann wäre das natürlich auch gut für die Staatskasse. Vergangene Woche nun hat das Bundeskabinett neue, schärfere Regelungen für den Empfang von Bürgergeld beschlossen. Dazu gehört aber auch eine Prämie von 1.000 Euro für diejenigen, die es schaffen, länger als 12 Monate in einem sozialversicherungspflichtigen Job zu bleiben. Darüber streitet sich nun die Ampel. Gute Idee oder nicht? ARD-Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger sieht es im Grunde genommen positiv.
Bei der Bürgergeldreform ist vieles schiefgelaufen. Viele haben den Eindruck gewonnen, dass es sich gar nicht mehr richtig lohnt zu arbeiten. Deshalb ist es richtig, die Sanktionen für Bürgergeldbezieher zu verschärfen. Doch es ist auch richtig, konkrete Hürden bei der Jobaufnahme anzugehen. Und es ist leider so, dass der Abstand zwischen Bürgergeld und den Löhnen für einfache Tätigkeiten nicht besonders groß ist. Ökonomen haben sogar gezeigt, dass sich zusätzliche Arbeit für manche kaum lohnt, wenn staatliche Leistungen entfallen, auf die man bei einem geringen Einkommen Anspruch hat. Vor diesem Hintergrund ist die 1.000-Euro-Prämie eine gute Idee, Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit in eine geregelte Arbeit zu bringen. Für die Einzelnen kann eine solche Prämie ein wichtiger Anstoß sein, um aus dem Nichtstun, vielleicht auch aus der Schwarzarbeit, rauszukommen. Wie so oft im Leben ist es eben hilfreich, nicht nur auf Sanktionen zu setzen, sondern auch auf positive Anreize. Für den Staat und damit für uns Steuerzahler ist das ein gutes Geschäft. Wer 12 Monate lang sozialversicherungspflichtig tätig ist, bringt durch den Wegfall von Bürgergeld und das Einzahlen in die Sozialkassen weit mehr als die 1.000 Euro, die das Ganze kostet.
1.000 Euro Prämie als Jobanreiz für Langzeitarbeitslose? Keine gute Sache, sagt ARD-Berlin-Korrespondent Martin Polanski.
Es mag ja durchaus sein, dass sich die 1.000-Euro-Prämie für das Sozialsystem rechnet. Nach dem Motto, wenn sich ein Langzeitarbeitsloser wegen der Prämie wieder auf einen Job einlässt, kann der Staat Bürgergeld sparen. Scheinbar ein gutes Geschäft. Aber die psychologische Wirkung einer solchen Prämie wäre gefährlich. Der Staat würde eine Prämie für etwas zahlen, was eigentlich selbstverständlich sein müsste. Wer arbeiten kann, soll der Allgemeinheit nicht auf der Tasche liegen. Dass diese Grundregel eingehalten wird, darauf basiert unser Sozialsystem. Denn anders könnten nicht diejenigen unterstützt werden, die tatsächlich Hilfe brauchen. Es sagt leider einiges über die Auswüchse unseres Sozialstaats aus, dass sich offenbar führende Arbeitsmarktexperten die 1.000-Euro-Prämie ausgedacht haben. Für sie gilt wohl die Annahme, dass manche Leute nur noch durch eine Extrazahlung vom Staat dazu gebracht werden können, auf das Bürgergeld zu verzichten. Viele derjenigen, die seit Jahren oder Jahrzehnten ganz ohne Prämie arbeiten gehen, dürften das kaum verstehen. Der Sozialstaat kann aber nur funktionieren, wenn die Einzahler das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht. Die 1.000-Euro-Prämie steht für das Gegenteil.
Die Meinungen zum Jobanreiz für Langzeitarbeitslose gehen auseinander, auch die der Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger und Martin Polanski. Ja, darauf warten ja viele immer ganz gespannt. Welche besonders krassen oder skurrilen Fälle von Steuergeldverschwendung hat der Bund der Steuerzahler dieses Mal in seinem jährlichen Schwarzbuch aufgeführt? Heute nun hat er seine Top 100 vorgestellt und auch zwei Fälle aus dem Saarland sind dabei. Da ist einmal der Umbau des historischen ehemaligen St. Ingberter Gefängnisses zur Musikschule und die Hängepartie um den ehemaligen Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind. Die Details dazu kennt SR-Inforeporter Thomas Gerber. Wieso hat es denn der Fall um Ex-OB Schneidewind ins Schwarzbuch geschafft? Wieder mal, muss man ja sagen.
Es geht eigentlich nicht um den Fall Schneidewind, also um seine Verfehlungen als Oberbürgermeister von Homburg. Da hat er ja damals die Detektivaffäre am Bein gehabt, ist deswegen auch verurteilt worden. Sondern es geht jetzt im Schwarzbuch um die disziplinarrechtliche Aufarbeitung dieses Vorgangs. Schneidewind ist seit 2019, also mehr als die Hälfte seiner Amtszeit, der ist ja inzwischen im Ruhestand seit 1. Oktober, ist er vom Dienst suspendiert. Und seit 2019 kassiert er einen Großteil seiner Bezüge. Es sind 81% nach SR-Informationen. Das heißt, er geht für 7.600 Euro im Monat brutto spazieren, darf nicht mehr ins Amt. Und genau das stößt jetzt dem Steuerzahlerbund auf. Denn wie kann es sein, so stellt der Steuerzahlerbund die Frage, dass ein Disziplinarverfahren so lange dauert und dass Schneidewind dann letztlich immer noch vom Dienst suspendiert war, aber eben im Dienst.
Ja, warum hat es denn so lange gedauert oder dauert es denn so lange?
Also ich bin darüber auch schon seit Jahren sozusagen mit dem Innenministerium im Gespräch und stelle immer wieder Anfragen. Da wird darauf verwiesen, wie kompliziert die Rechtslage ist. Spätestens aber mit dem Urteil, als die Rechtskraft eingetreten ist gegen Rüdiger Schneidewind, das war März 23, hätte man reagieren müssen. Da ist gar noch eigens ein Gutachten vom Innenministerium in Auftrag gegeben worden bei einem externen Gutachter. Und das ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verfehlungen eigentlich reichen würden, ihn aus dem Dienst zu entfernen. In dem Gutachten steht aber auch noch drin, sie reichen vermutlich nicht, wenn er im Ruhestand ist, das ist er jetzt, ihm dann das Ruhestandsgehalt zu streichen. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Man gibt Geld für ein Gutachten aus, reagiert dann nicht, solange der Mann noch im Dienst ist. Und wenn er dann im Ruhestand ist, dann kann man sehr wahrscheinlich nichts mehr gegen ihn machen. Da gab es schon mal einen vergleichbaren Fall. Also das riecht schon ein bisschen möglicherweise nach Vetternwirtschaft immerhin. Rüdiger Schneidewind war ja auch mal in der SPD. Dass es sowas wie Genossenfilz gibt, das will jetzt aber der Steuerzahlerbund so nicht gesagt haben.
Aber es hört sich ja nach guten Chancen an, nächstes Jahr dann wieder im Schwarzbuch aufzutauchen.
Möglicherweise ja, aber das wäre dann möglicherweise nur dieses Gutachten ein bisschen zu klein.
Auch St. Ingbert hört man ja im Zusammenhang mit dem Schwarzbuch nicht zum ersten Mal. Stichwort Baumwollspinnerei. Wie kommt es denn jetzt zur Kritik an der St. Ingberter Musikschule?
Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger ein normaler Fall eines Falls aus dem Steuerzahlerbuch, aus dem Schwarzbuch. Da geht es einfach um zu viel Geld, das ausgegeben worden ist. Diese Musikschule in einem ehemaligen historischen Gefängnis ist dort gebaut worden, ist einfach teurer geworden als jemals geplant. Dreimal so viel. 1,3 Millionen sollte sie kosten. 4 Millionen hat sie gekostet. Das Ganze, so sagt der Steuerzahlerbund, hängt damit zusammen mit der Baumwollspinnerei. Das ist sozusagen ein Folgeskandal in Anführungszeichen, denn ursprünglich sollte diese Musikschule in die Baumwollspinnerei hinein. Aber für den Steuerzahlerbund ist es schon ein bisschen auffällig, dass immer die Fälle aus dem Saarland immer wieder aus St. Ingbert kommen. hängt ja vielleicht möglicherweise auch daran, dass der Präsident oder Chef des Saarländischen Steuerzahlerbunds, Christoph Walter, ein St. Ingberter ist, dass er da möglicherweise besonders genau hinschaut, das räumt er ein. Er sagt aber auch, er wollte da nicht einem Oberbürgermeister Uli Meier von der CDU unbedingt auf die Füße treten. Nein, er sei einfach nur näher dran.
Hat es denn Konsequenzen, wenn der Bund der Steuerzahler Kritik an bestimmten Vorfällen übt?
Ja, das kommt drauf an. Also hin und wieder gibt es dann einen Riesenskandal. Also im Prinzip muss man allerdings auch sagen, dass das, was der Steuerzahlerbund in der Regel offenbart, sind Dinge, die schon bekannt sind. Vieles stammt aus Landesrechnungshofberichten, in diesem Fall jetzt im Saarland nicht. Aber die Berichterstattung über die Pensionsaffäre oder über die Affäre oder die Disziplinaraffäre von Rüdiger Schneidewind, die gibt es ja schon länger.
SR-Inforeporter Thomas Gerber zum Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler, das heute veröffentlicht wurde, auch mit Fällen aus dem Saarland. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso, um jetzt 12.45 Uhr. Gleich geht es hier um den Hurricane Milton, der am Abend die Südküste Floridas treffen soll, nach den Meldungen mit Frederik Graus.
Die US-Regierung denkt offenbar darüber nach, den Internetriesen Google zu zerschlagen. Ein Bundesrichter hatte dem Tech-Konzern zuvor ein illegales Monopol bei der Online-Suche bescheinigt. Nach Angaben des US-Justizministeriums sollen deshalb entsprechende Geschäftsteile veräußert werden. Google hatte bereits angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Der Konzern kann bis Mitte Dezember eigene Abhilfemaßnahmen vorlegen. Die deutsche Lufthansa streicht ab Ende des Monats ihre Flüge zwischen Frankfurt und der chinesischen Hauptstadt Peking. Verantwortlich dafür sind wirtschaftliche Gründe. Im Gegensatz zu chinesischen Airlines müssen die meisten europäischen Gesellschaften seit Beginn des Ukraine-Kriegs den russischen Luftraum umfliegen. Dadurch verlängern sich die Flüge um teils mehrere Stunden. Das sei für die Kunden unattraktiver und für die Fluggesellschaften teurer im Betrieb. Die niederländische Airline KLM hat die EU inzwischen aufgefordert, Maßnahmen gegen die unfairen Wettbewerbsbedingungen zu ergreifen. Nordkorea schottet sich weiter von Südkorea ab. Wie der nordkoreanische Generalstab mitteilte, wird das Militär ab morgen sämtliche Straßen- und Bahnverbindungen zu Südkorea kappen und die Grenzgebiete befestigen. Es handele sich dabei um Selbstverteidigungsmaßnahmen, um Krieg zu verhindern und Nordkorea zu schützen. Anlass ist ein Militärmanöver von Südkorea und den USA. Beobachter sehen hinter dem Schritt eher eine symbolische Taktik, um Druck aufzubauen. Denn bereits seit mehreren Jahren gibt es keinen direkten Austausch mehr zwischen den beiden Staaten über die Landesgrenze. Die Universität des Saarlandes meldet zum Start des Wintersemesters mehr Studienanfänger. In einer Mitteilung heißt es, die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, von knapp 2300 auf über 2400. Insgesamt sind den Angaben zufolge derzeit rund 15.900 Studierende an der Saar-Uni eingeschrieben, etwa 200 weniger als vor einem Jahr. Universitätspräsident Sanden sagte, um die vielen Forschungsprojekte voranzutreiben, müssten kluge Köpfe aus dem In- und Ausland gewonnen werden. Dazu seien attraktive Studienangebote und eine Willkommenskultur für internationale Studierende notwendig.
SR Info.
Dauerregen und starker Wind. Bei uns ist für heute stürmisches Wetter vorausgesagt. Die Menschen im US-Bundesstaat Florida, die können da nur müde drüber lächeln. Sie sind nämlich dabei, sich auf einen Hurricane vorzubereiten. Milton wird voraussichtlich am Abend auf Floridas Küste treffen und die Befürchtungen, dass er in einem noch nie dagewesenen Maße übers Land wütet. Und dann ist da noch der Präsidentschaftswahlkampf. US-Korrespondent Ralf Borchardt berichtet.
Die Bürgermeisterin von Tampa in Florida beschrieb die neue Hurricane-Gefahr besonders drastisch.
I can say without any dramatization whatsoever, if you choose to stay in one of those evacuation areas, you're gonna die.
Ich kann ohne jede Dramatisierung sagen, wenn Sie sich entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben. So Jane Castor über den heranziehenden Hurricane Milton im Fernsehsender CNN. Milton hat sich nach kurzer Abschwächung wieder intensiviert und die höchste Stufe 5 erreicht. So die Warnung von Michael Brennan vom Nationalen Hurricane-Zentrum in Miami im Sender PBS. In der kommenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werde Milton, ob wieder leicht abgeschwächt oder nicht, an der Westküste Floridas auf Land treffen, so Brennan, mit drei lebensgefährlichen Folgen, einer mehr als 4 Meter hohen Flutwelle, enormen Windstärken und nachfolgenden riesigen Regenmengen.
Es
ist wirklich frustrierend, dass der letzte Hurrikan erst vor gut einer Woche hier gewütet hat, so Sarah Staslicki, eine Anwohnerin aus Bel Air Beach in Florida bei PBS. Und all der Schutt, die Trümmer, die wir nach Helene mühsam zu Haufen zusammengeschoben haben, werden, wenn der neue Hurrikan kommt, aufgewirbelt und wie Raketen durch die Luft fliegen. Auch Präsident Joe Biden hat mit drastischen Worten vor der Gefahr durch den neuen Hurrikan Milton gewarnt. Dies könnte der schlimmste Sturm, der Florida trifft, seit mehr als 100 Jahren werden, so Biden. Längst sind die Stürme Helene und Milton auch Teil des Wahlkampfs geworden. Joe Biden hat seinen Staatsbesuch in Deutschland vorerst abgesagt. Schon Tage zuvor hatte Donald Trump, Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der Regierung vorgeworfen, zu langsam auf die von Helene in 6 Bundesstaaten verursachten Schäden reagiert zu haben. Und Trump verstieg sich bei Wahlkampfveranstaltungen zu dem Vorwurf, Vizepräsidentin Kamala Harris habe sämtliches Geld, Milliarden von Dollar, von der staatlichen Katastrophenschutzbehörde FEMA abgezogen, um es für Unterkünfte für illegale Migranten auszugeben.
Kamala spent all her FEMA money, billions of dollars, on housing for illegal migrants.
Harris entgegnete im Fernsehsender ABC, mit solchen politischen Spielchen zeige Trump, dass er stets sich selbst vor die Nöte anderer Menschen setze.
Playing political games. He puts himself before the needs of other. I fear that he really lacks empathy on a very basic level.
Trump habe nicht das geringste Einfühlungsvermögen, so Harris. In sozialen Medien kursierten wildeste Verschwörungserzählungen über die Arbeit der staatlichen Katastrophenhelfer, betonte die frühere Staatssekretärin im Heimatschutzministerium Juliette Kayyem bei PBS. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA brauche aber das Vertrauen der betroffenen Kommunen und der Bevölkerung, um wirksam helfen zu können. Wenn Misstrauen, Gerüchte, alle möglichen wilden Lügen verbreitet werden, vor allem von Ex-Präsident Trump, macht das die Arbeit der Regierung deutlich schwieriger, so Kayyem.
Wir sind mittendrin in der Nobelpreiswoche. Heute ist der Preis für Chemie verliehen worden und der geht in diesem Jahr an David Baker, Demis Hassabis und John Jumper.
Der US-Amerikaner David Baker nutzt Computerprogramme, um neue Proteine zu entwerfen, die in der Natur nicht vorkommen. Demis Hassabis und John M. Jumper wiederum arbeiten für ein Google-Unternehmen in Großbritannien. Sie werden geehrt, weil sie mithilfe von künstlicher Intelligenz Strukturen von Proteinen vorhersagen können. Proteine sind winzige Moleküle. Beide Forschungen haben zu deutlichen Fortschritten in Bereichen wie Medizin und Umweltschutz geführt. Der Nobelpreis geht zur Hälfte an Baker und zur anderen Hälfte an Hassabis und Jumper. Dieser Preis ist der letzte in der Reihe der naturwissenschaftlichen Nobelpreise. In den vergangenen Tagen sind schon Preisträger in den Kategorien Medizin und Physik bekannt gegeben worden. Jetzt stehen noch die Auszeichnungen in Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften aus. Dotiert ist jeder Preis mit 11 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet knapp 970.000 Euro.
Der Nobelpreis für Chemie ist an die Wissenschaftler David Baker, Demis Hassabis und John Jumper gegangen. Sophie Donges hat berichtet. Ja, die Nachricht hat sogar diejenigen aufhorchen lassen, die keine Fußballexperten sind, so wie mich. Star-Trainer Jürgen Klopp hat mitgeteilt, dass er einen neuen Job hat, und zwar bei Red Bull, als Head of Global Soccer. Und was genau das heißt, weiß SR-Infosport-Reporter Michael Augustin.
Das ist die moderne Bezeichnung für Fußballchef. Klopp wird ab Anfang 2025 der sportliche Boss von allen Red Bull-Vereinen. Und davon gibt's ja einige. RB Leipzig in Deutschland, Salzburg, Clubs in New York, Brasilien und Japan. Und auch bei Leeds United hängt der Getränkekonzern mit drin. Klopp soll die Strategie mitbestimmen, sein Wissen einbringen, sein Netzwerk. Er wird weniger auf den Trainingsplätzen zu finden sein, sondern mehr in Konferenzräumen und in Flugzeugen.
Seit Juli hatte Jürgen Klopp eine berufliche Auszeit und jetzt kehrt er mit eben diesem Paukenschlag zurück in die Fußballwelt. Mit so einem Comeback hat kaum einer gerechnet, noch nicht einmal Michael Augustin.
Ja, mich überrascht das total. Also nicht, dass seine Auszeit zu Ende geht, die dauert ja auch schon ein paar Monate und offenbar hat er sich von den anspruchsvollen Jahren beim FC Liverpool erholt. Da war er ja insgesamt 9 Jahre Trainer. Ich bin überrascht, dass er beim RB-Imperium einsteigt. All die Clubs, die ich gerade aufgezählt habe, sind das Gegenteil von dem, was Klopp bisher in seiner Karriere gemacht hat. Er war an Mainz, bei seinem Herzensverein, bei Borussia Dortmund, ein Verein mit großer Tradition und Millionen von Fans, beim FC Liverpool, der noch eine Nummer größer ist als der BVB. Und jetzt wechselt er zu einem Konzern, der Fußballvereine nur betreibt, um mehr Getränke zu verkaufen. Damit gibt Klopp einen Teil seiner Werte auf, für die er bisher gestanden hat.
Red Bull, der Konzern ist ja, was sein Fußballgeschäft angeht, bei Fans nicht gerade beliebt, im Gegensatz zu Jürgen Klopp. Wie begründet er eigentlich seine Entscheidung, zu Red Bull zu gehen?
Es gibt tatsächlich nur ein kurzes Zitat von ihm in der Pressemitteilung, die Red Bull rausgegeben hat. Ich möchte das unglaubliche Fußballtalent, das wir haben, entwickeln, verbessern und unterstützen. Ich gehe mal davon aus, dass er künftig sehr, sehr viel Geld verdienen wird und dass er sich nach all den Jahren als Trainer vielleicht auch sagt, okay, ich bin jetzt 57, habe als Trainer fast alles erlebt und gewonnen, jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Angeblich soll er aber eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, falls der DFB anruft und ihn zum Bundestrainer machen möchte. Das könnte dann wahrscheinlich frühestens 2026 so kommen. So lange läuft nämlich noch der Vertrag von Julian Nagelsmann.
Jürgen Klopp, der mischt bald wieder in der Fußballwelt mit. Bei Red Bull hat er den Posten als Head of Global Soccer angetreten, beziehungsweise wird er ihn am 1. Januar 2025 antreten. SR-Info-Reporter Michael Augustin hat berichtet. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Ein grauer und nasser Tag. Richtung Bliesgau kann es aber auch mal trockene Abschnitte geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Die Nacht über stellt sich dann Dauerregen ein und der kann auch ziemlich kräftig sein. Bis zum Morgen sind 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter möglich, im Hochwald sogar bis zu 50 Litern pro Quadratmeter. Das bedeutet, Bäche und kleinere Flüsse können anschwellen. Hinzu kommt dann noch nach Mitternacht stürmischer Wind bis zu 70 Stundenkilometern auf den Höhen des Hochwaldes, sogar bis zu 80 Stundenkilometer. Bei milden Temperaturen 13 bis 10 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso. Durch den Nachmittag geht es jetzt mit Roland Kunz. Und seien Sie auch gerne um 17:30 wieder bei SR-Info dabei, bei der Bilanz am Abend. Ich sage tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die niederländische Zeitung De Volkskrant kommentiert einen möglichen Angriff Israels auf den Iran. Komplex, kühn und nicht ohne Risiken. So lässt sich ein israelischer Angriff, der dem Iran immer noch droht, am besten beschreiben. Vom Irak bis Uganda und von Tunesien bis zum Jemen. In den letzten 40 Jahren hat die israelische Luftwaffe mindestens 5-mal einen Langstreckenangriff durchgeführt. Eine ähnliche Operation steht nun möglicherweise auch im Iran bevor. Jedoch sind die Gefahren dort weitaus größer. Die israelischen Kampfflugzeuge müssten mehrere arabische Länder überfliegen. Sobald sie den iranischen Luftraum erreichen, müssten die dortigen Luftabwehrsysteme umgangen oder ausgeschaltet werden. Und nach der Bombardierung müssten die Piloten in der Luft auftanken und unversehrt zurückkehren können. Die britische Zeitung The Guardian warnt vor Angriffen auf Irans Erdölanlagen. Da Peking etwa 90% des iranischen Rohöls kauft, hätte ein israelischer Angriff auf iranische Anlagen unabsehbare Folgen. Das größte Risiko liegt in einer Eskalation, die China in den Konflikt hineinzieht. Ein umfassender Krieg zwischen dem Iran und Israel könnte zur Schließung der Straße von Hormus führen, der hinsichtlich des Erdöltransits weltweit bedeutendsten Meerenge. Ein Viertel des per Tanker exportierten Rohöls wird auf dieser Route transportiert. Aber wenn der Iran sich in die Enge getrieben fühlt und seine Exportkapazitäten zunichte gemacht werden, könnte er in einem Akt der Verzweiflung die Meerenge abriegeln. Das wäre ein massiver Schlag für die Weltwirtschaft. The Washington Post aus den USA meint: Die Zerstörung des am stärksten bewaffneten iranischen Stellvertreters Hisbollah ist ein Schock und eine Demütigung für dessen Schutzherrn, den Iran. Sein unbedarfter und begrenzter Luftangriff auf Israel hat gezeigt, dass er weder die Fähigkeit noch den Willen zu einem umfassenden Krieg mit Israel hat, das zu einem Gegenschlag bereit ist. Die Regierung Biden hat Israel ermutigt, selektiv zu reagieren und beispielsweise die iranischen Raffinerien zu meiden. Aber wenn wir im letzten Jahr etwas gelernt haben, dann, dass Israel als souveräner Staat seine eigenen Entscheidungen trifft und dabei manchmal die Bedenken der USA berücksichtigt und manchmal sich über sie hinwegsetzt. Der größere Krieg, den die beiden Regierungen zu verhindern versuchte, ist in vollem Gange. Und die italienische Zeitung Corriere della Sera sieht Biden im Nahostkonflikt gescheitert. Seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Hamas-Massakers, hat das Weiße Haus allmählich seine Fähigkeit verloren, das internationale Gleichgewicht zu beeinflussen. Und das nicht nur im Nahen Osten. Lange Zeit träumte Biden davon, als der Präsident in die Geschichte einzugehen, der in der Lage ist, die Plagen des Planeten zu heilen. Doch der Nahe Osten zeigt, dass es ihm nicht gelungen ist. Bidens Besonnenheit hat sich in politische Schwäche verwandelt. Er kann oder will nicht die Kraft aufbringen, die militärischen Lieferungen an Netanjahus Israel zu blockieren, auch wenn er dies Gerüchten zufolge wiederholt angedroht hat. Er ist letztlich zum Geldautomaten Israels geworden. Amerikas Einfluss scheint auf ein Minimum reduziert worden zu sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.